Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI-Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Bite into the future of AI.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Wir haben die Zeit umgestellt, es ist Abend und trotzdem noch hell. Lieber Jochen, herzlich willkommen zu den News aus dem März.
Hallo André.
Jochen, was ist in deinem Kopf, wenn du über die März-News nachdenkst, ohne dass du das Ganze gelesen hast?
Ich habe es leider schon gelesen und zusammen nochmal korrigiert, von daher kann ich dir jetzt nicht spontan was sagen.
Aber hättest du irgendwas gehabt, wenn du vorher drüber nachgedacht hättest?
Ja, was ich im Vorfeld, da können wir gleich nochmal drüber reden im Detail, was ich im Vorfeld sehr wahrgenommen habe, waren die Veränderungen bei der Solaris Bank, wo ich mir so ein bisschen den Kopf gekratzt habe, ob das in die richtige Richtung geht.
Aber darüber haben wir doch schon gesprochen vorher, im letzten Monat meine ich.
Das war nee, dass jetzt da. Die Mitarbeiter nochmal 25% entlassen werden und die neue Strategie, die hatten wir noch nicht gesprochen. Und ja, die okay. Ist neu und da, wie gesagt, aber können wir gleich nochmal reden.
Gut, dann lass uns über die News gehen, die wir hier haben, die vorliegen haben. Und da fangen wir an mit Mastercard, die eine große Akquisition im Bereich Krypto gemacht haben und gleichzeitig eine, wie sagt man das denn? Was ist denn das Gegenteil von Akquisition? Eine Divestition?
Ja, ein Verkauf, Divestment. Ich weiß nicht, was auf Deutsch heißt. Divestment, ja.
Gemacht haben.
Nee, noch nicht. Überlegen.
Genau, ein Divestment machen wollen in eine Banken-Instant-Payment-Plattform. Passt das zusammen, also auf der einen Seite in Krypto-Stablecoin zu investieren und gleichzeitig zu deinvestieren, weil ich habe den Wort schon wieder vergessen, in so etwas zu machen, oder hängt das gar nicht zusammen?
Ich weiß nicht, ob es zusammenhängt. Man kann natürlich, wenn man irgendwie einen Zusammenhang herstellen möchte, kann man sagen, die investieren in die neue Zukunft der Zahlungsverkehrsplattform, nämlich Stablecoins mit Bank oder Bunk, BVNK, keine Ahnung, wie der Laden sich ausspricht, und gehen aus dem Legacy-Zahlungsverkehr, nämlich dem Interbanken Instant-Payment-Zahlungsverkehr raus. Also das kann sein. Ich glaube, das war einfach nur, dass es sehr eng miteinander zusammenhängt, aber nicht thematisch miteinander zusammenhängt.
Also was ist passiert? Mastercard kauft, du hast gerade schon den Namen gesagt, ich weiß auch nicht, wie sie ausgesprochen würden. Aber es ist natürlich irgendwie man soll das, glaube ich, Bank aussprechen, also BVNK, ein Stablecoin-Anbieter, eine Stablecoin-Plattform, die jetzt für 1,8 Milliarden den Besitzer gewechselt hat, also von den VCs und Gründern hin zu Mastercard. Coinbase war auch mit ihnen im Gespräch, das haben sie gerade gekauft und schon eine der größten Exits in den letzten Wochen und Monaten, oder?
Ja, vor allem, es wundert mich so früh, da reinzugehen mit dem großen Betrag. Das ist schon mal ein wahnsinniges Commitment. Aber der Stablecoin ist halt auch nicht nur ein Stablecoin, sondern hat sehr viele Brücken gebaut in andere Systeme zur Integration von Stablecoins. Und das finde ich bei denen sehr attraktiv, dass sie eben nicht nur wie beispielsweise Tether und Circle einfach sich auf den Stablecoin fokussiert haben, sondern eben halt dann auch so eine Art PSP-artig unterwegs sind.
Und was wollen sie verkaufen? Darüber haben wir jetzt gerade auch schon so ein bisschen gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie der Name ist von diesem ganzen Ding.
Der Name ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. Also früher war das Netz, also ja. Wir kennen ja auch die Concardis und RatePay, die ja alle da damals in Netz aufgegangen sind in Kopenhagen. Dort gab es eine pan-skandinavische Processing-Plattform der Banken für Instant Payment. Also im Grunde sowas wie SEPA Instant Payment, für Skandinavien, was von Nets auch betrieben wurde als Interbanken-Settlement-Plattform. Und die wurde, bevor Nets an Nexi gegangen ist, schon verkauft 2019 an Mastercard für 3,2 Milliarden. Jetzt will Mastercard wieder raus, vermutlich zu einem deutlich niedrigeren Preis. So hat es zumindest die Financial Times spekuliert.
Also, Mastercard bleibt bei dem Thema, Interbanken Infrastruktur dabei. Aber wie du es gerade schon am Anfang gesagt hast, gucken jetzt, ob sie es möglicherweise auf Stablecoin basierend machen und schieben das Instant Payment, das klassische Instant Payment erstmal zur Seite und setzen scheinbar auf Krypto, kann man so sagen, ne?
Ja, wobei jetzt ganz klassische Instant Payment schieben sie nicht zur Seite, weil sie bleiben ja offensichtlich auch in Vocalink drin. Das ist ja die gleiche Plattform für UK, für die UK-Banken. Ne? Ich weiß nicht, warum sie sich jetzt aus dem skandinavischen Raum da zurückziehen, weil Vocalink war eigentlich eine extrem gute und extrem gut integrierte Plattform. Eigentlich hätte man auch davon ausgehen können, dass es dann unter dem quasi nordischen Vocalink, also UK und Skandinavien, zusammengeführt wurde. Warum das nicht passierte, keine Ahnung. Vielleicht können wir da nochmal in den nächsten Tagen, Wochen ein bisschen tiefer reingehen und da noch ein paar Gründe rausfinden.
Gut, dann gehen wir zur nächsten Nachricht. Und das ist eher eine, die so ein bisschen politisch fast schon ist. Die EZB fürchtet den Kontrollverlust durch weitere US-Stablecoins. Also es gibt ein Arbeitspapier von der EZB, wo sie davor warnt, dass halt die weitere Verbreitung der US-Stablecoins im Euroraum die Wirksamkeit der Geldpolitik schwächen kann und im Zweifel schwächen wird. Was sagst du?
Das ist ja A, nichts Neues, weil denk mal, warum haben wir denn den digitalen Euro? Weil da plötzlich irgendwie dieser Mark Zuckerberg mit David Marcus um die Ecke gekommen sind und haben dieses Libra-Diem-Dings gemacht, was ja eine erste Form eines Stablecoins war unter massiven Power von großen Dotcoms. Und das hatte zu diesem großen Pushback von der Politik und den Zentralbanken geführt. Jetzt haben wir trotzdem Stablecoins. Man kann so nicht tot regulieren. Deswegen wundert mich nicht, dass die EZB das mal wieder anspricht. Das ist Wettbewerb, ist ein Wettbewerbsprodukt und das Geld, was da rausfließt, fließt eben halt auch nicht nur von der Kontrolle der Zentralbank weg, sondern eben halt auch unter der Kontrolle der Primärbanken. Weil, denk mal, wenn ich das Geld dahin schiebe und stake, habe ich es nicht auf dem Tagesgeld, habe ich es nicht auf dem Girokonto, dann kann es nicht von der Bank für Kredite herausgegeben werden. Also von daher, da ist was dran. Nichtsdestotrotz, ich liebe den Wettbewerb und wenn die Zentralbank ein wettbewerbsfähiges Produkt auf den Markt bringt, dann braucht sie sich nicht verstecken. Das ist im Grunde das eigentliche Thema. Wenn ich kein wettbewerbsfähiges Produkt habe, dann versuche ich mit der Politik, den Wettbewerb tot zu machen.
Wäre das anders, wenn wir schon wirklich große, MiCA-regulierte europäische Stablecoins hätten?
Weiß ich nicht, weil die Situation ist ja
Ich frage deshalb, weil man ja hier ganz bewusst auf die US-Stablecoins den Blick wirft.
Weiß ich nicht. Ich meine, teilweise, Circle ist zwar ein US-Stablecoin-Anbieter, war ja auch ein Euro-Stablecoin. Gut, das Geld ist dann vermutlich trotzdem in den USA und nicht in Europa. Ich weiß es nicht. Gute Frage. Müssen wir vielleicht mal mit ein paar Krypto-Experten drüber diskutieren. Hier Alex und Co.
Wir lassen weiterhin Fragen offen, aber man sieht halt, dass das Thema nicht weggeht und die EZB weiterhin Fokus darauf hat und möglicherweise wird er neben dem digitalen Euro, den du gerade schon angesprochen hast, der eher Retail gedacht war, möglicherweise auch das ganze Thema nochmal Wholesale gedacht. Gibt es ja auch schon Arbeitsgruppen zu, was ja dann möglicherweise eine Antwort auf das wäre, was jetzt gerade hier eher am Pranger steht. Ne?
Ja, total.
Dann, Jochen, die DZ-Bank und die KfW pilotieren einen voll digitalen Krypto-Bond auf einer Public-Blockchain auf EWPG-Basis. Da hatte, glaube ich, auch Heinz Roger oder wer auch immer das geschrieben hat, von Finanzszene drüber geschrieben, dass da so ein bisschen was passiert. Ich glaube, wir haben beide schon immer wieder mal davon gehört, dass bestimmte Assets mal tokenisiert werden sollen. Jetzt passiert hier etwas. Das sind alles immer eher so erste Proof of Concepts oder wie würdest du es beschreiben?
Also als ich die Meldung gesehen habe, dachte ich, wir haben das doch mal vor 2 Jahren auch schon mal diskutiert, auch im Kontext der KfW und ich glaube auch die DZ Bank. Deswegen, was ist denn da neu? Also ja, aber das ist aus meiner Sicht wirklich Proof of Concept. Dass
ich glaube, ehrlich gesagt, sie nutzen jetzt alle mal wieder, oder jetzt an der Stelle mal jetzt mal wieder, nutzen sie Polygon. Mhm. Und damals haben sie, glaube ich, die Abwicklungsplattform von der deutschen Börse genutzt. Und das ist, glaube ich, eher so ein bisschen das, was du vielleicht daraus ein bisschen ablesen kannst, auf welche Infrastrukturen die jeweiligen Player gehen. Also dass die DZ Bank scheinbar jedenfalls nicht auf die Infrastruktur der DEKA gehen wird, die ein Joint Venture gegründet hat, auch wiederum für seine Abwicklungsplattform. Und das ist, glaube ich, eher so ein Fingerzeig, wo es bei den jeweiligen Playern, in welche Richtung es geht.
Okay.
Nutzen sie die deutsche Börse? Nutzen sie das Joint Venture der DEKA? Nutzen sie möglicherweise irgendeinen Stablecoin inklusive der Infrastruktur? Hier ist wieder was Neues gebaut worden, was komplett Eigenes gebaut
okay.
wurde.
Okay.
Ja. So, dann geht es weiter im Kryptogeschäft. Also wir sind weiter bei Krypto, Krypto, Krypto. Die Volksbanken starten mit Mein Krypto einen vorsichtigen Einstieg ins Kryptogeschäft.
Ja, damit können
also
Sie
das sind erstmal nur die bayerischen Volks- und Raiffeisen Banken. Und jetzt Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Cardano genau. kannst du jetzt in der VR-Banking-App kaufen.
Ja, über die Atruvia und DZ-Bank und die Verwahrung bei der Börse Stuttgart. Gut. Wenn die offensichtlich ist Nachfrage groß genug und die Banken müssen da nachziehen. Die große Frage ist natürlich, wie verkaufe ich das denn als Primärbank? Wie manage ich denn mein Beratungsprotokoll? Oder ist es alles vielleicht nur für die Selbstentscheider?
Selbstentscheider, reines okay. Selbstentscheiderprodukt. Okay. Also auf keinen Fall Beratungs. Ist wirklich nur in der App, reine Selbstentscheider und nicht anders.
Okay. Aber es heißt, Sie sehen keinen Massenandrang von den Kunden, aber ein wachsendes Anlegerinteresse.
Gut. Ja, also ich meine, ist ja momentan irgendwie auch kein Markt, der jetzt alle danach schreien lässt,
ja.
Investiere in Bitcoin, investiere in Ethereum oder wohin auch immer. Aber es gab ja schon immer da in Bayern irgendwie so ein, zwei Volks- und Raiffeisenbanken, die da vorgeprescht sind. Ich erinnere mich, da gab es irgendwie auch einen Vertreter, Namen vergessen, der auch schon ein paar Mal bei Alex im Podcast war. Und die wollten das die ganze Zeit schon haben und jetzt ist es halt in der App drin und es gab ja schon vor längerer Zeit die Kooperation zwischen der Börse Stuttgart und der DZ Bank zur Verwahrung. Also insofern kommen jetzt, glaube ich, einfach nur die einzelnen Bestandteile zusammen und wahrscheinlich wird man das über kurz oder lang dann irgendwie in der VR-Banking-App für alle Volksbanken und Raiffeisenbanken dann freigeschaltet irgendwie auch sehen können, ob das dann irgendwie jeder selber entscheidet, wahrscheinlich. Dann können Kunden das auch machen. Also hey,
wenn das mit der Atruvia und der DZ-Bank umgesetzt ist,
genau.
dann ist es ja nicht bayerisch, sondern das kann dann jeder nutzen.
Ja, aber jetzt sind es erstmal die bayerischen Sparkassen,
ja, ja, klar. Ja.
Volksbanken, bayerischen Sparkassen in der VR-Banking-App. Das wäre lustig. Aber ja, lass mal weitermachen und zur nächsten Meldung kommen, die nicht mehr ganz so krypto related ist, aber möglicherweise auch ein Bestandteil dessen, was bei Revolut gerade abgeht, auch mit Krypto zu tun hat, nämlich Revolut meldet erneut einen Rekordgewinn und wir haben ja lange und immer wieder über Revolut auch gesprochen und manchmal haben wir auch eher spöttischer darüber gesprochen, aber seit einiger Zeit hat sich das ja ein bisschen gedreht und man guckt schon ziemlich neidisch nach London, wenn man so aus der Neobankenwelt auf das ganze Thema drauf guckt und man wundert sich auch ein bisschen, wie viel Profit Pools die Kollegen bei Revolut wohl gefunden haben, ne?
Ich bin jetzt die Tage auch im Nicht-Euro-Ausland und will jetzt mal die Revolut-Karte mal nutzen hinsichtlich der Nicht-Auslandseinsatzentgelte für Nicht-Euro-Transaktionen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Mal einen kleinen Test. Was ich höre, auch mit Bankern in Frankfurt, die nehmen Revolut sehr, sehr ernst.
Mhm.
Und die haben auch aus meiner Sicht einen sehr, sehr guten Job gemacht und exekuten weiter und weiter und weiter. Also wundert mich jetzt nicht, dass sie so wachsen, dass die auch jetzt Milliardengewinne generieren. À la bonheur, Respekt. Und was aber auch in dem Kontext ist oder rauskam, ist, dass offensichtlich der deutsche Markt etwas zäh ist für sie. Sie haben jetzt 3 Millionen Kunden, 800.000 sind im letzten Jahr dazugekommen, machen ja wahnsinnig viel Werbung. Aber im
Vergleich, was ich trotzdem auch ein relativ starkes Wachstum finde, ne? 800.000.
Ja, natürlich.
Von 3.
Aber offensichtlich im Vergleich zum Wachstum von Revolut global ist das aus Revolut-Sicht eher langsam.
Ja, beeindruckend, ne? Was langsam ist. Aber wenn du dir die Investorenpräsentation anguckst, dann siehst du halt auch, dass sie wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen Geld verdienen. Also es ist jetzt nicht so irgendwie so ein One-Tick-Pony, dass man sagt so, keine Ahnung, es sind nur Kartentransaktionen oder es ist nur Crypto-Trading oder es ist FX, sondern sie haben sich, das meinte ich gerade, als ich am Anfang einstieg, wirklich schlaue Profit-Pools rausgesucht. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was das für den Gesamtmarkt bedeutet, so wie Pip das immer so schön beschreibt. Weil den Euro, den du im Bankenwesen ausgibst, gibst du in der Regel nur einmal aus. Also das ist ja kein Wachstumscase, Banking, sondern es ist ja eine Verschiebung, ne?
Ja, Verteilcase, klar. Und wer vermutlich am meisten darunter leidet, sind die Groß-Retail-Banken, also Sparkassengruppe und Genossenschaftsgruppe.
Ja, weiß ich gar nicht ganz genau, oder ob das halt irgendwie eine Santander oder eine andere Auslandsbank oder wer auch immer ist, aber ich finde es wirklich beeindruckend, dass sie es geschafft haben, jedenfalls die erste mir bewusste Online-Bank für die ganze Welt zu bauen.
Ja.
Ja. Beeindruckend.
Ja.
Also ich war ja lange Zeit skeptisch, weil ich mit dem Produkt nie was anfangen konnte und mittlerweile bin ich auch durchaus beeindruckt. Ja. Dann gucken wir auf eine andere Online-Bank. Neobank ist sie nicht mehr, aber Online-Bank, die DKB, verkündet auch ein Rekordergebnis für 2025 und startet auch eine neue Marktoffensive mit ihrer Strategie DKB 2030. Das heißt, die DKB hat ein Ergebnis vor Steuern von 1,175 Milliarden abgelegt. Genau, 1,175 Milliarden. Ne? Genau, 1.000 Millionen sind 1,175 Milliarden. Euro Ergebnis und wahrscheinlich wird ein großer Bestandteil dessen, was die Mutter als Ergebnis bekannt gegeben hat, also die DKB, echt eine beeindruckende Story weiterhin, ne?
Ja, wobei, also es heißt es auch, wir wollen Strategie DKB 2030 machen und wir erinnern uns ja an die große abgeblasene Strategie mit dem großen Wachstum bei der DKB. Davon hat man wohl offensichtlich ein bisschen gelernt. Was man jetzt sagt, man möchte ins Business Banking gehen und die Anzahl der Depots ausbauen und 2030 soll die Provisionserträge auf 1,6 Milliarden Euro anwachsen. Also insofern, man formuliert da deutlich schwammiger als in der Vergangenheit. Vielleicht, wenn man sich da so ein bisschen die Finger verbrannt hat.
Aber es geht durchaus wieder ums Wertpapiergeschäft, ne? Also das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt auf jeden Fall in den Fokus stellen wird. Da hat man ja schon mal, glaube ich, Versuche gestartet. Aber jetzt haben wir ja auch vor einigen Wochen schon darüber gesprochen, mit der Upwest-Kooperation möglicherweise eine neue Plattform als Abwicklung dahinter. Mal gucken, wie das dann abhebt, wenn du halt auch eine neue Infrastruktur als Grundlage hast. Natürlich muss dann trotzdem noch Vertrieb gemacht werden, Up- und Cross-Selling gemacht werden. Aber das könnte man sich gut vorstellen, ne? Also mit einer neuen, guten Infrastruktur unten drunter dann halt irgendwie auch dort abzuheben.
Total, vor allem, weil ich dann auch ganz anderes Preisniveau, also niedrigeres Preisniveau habe. Und insofern muss man DKB da mal ein bisschen herausstellen, weil im Vergleich zu allen anderen Großbanken, etablierten Großbanken, hat die DKB da einen sehr radikalen Schnitt gemacht in ihrem Wertpapiergeschäft und einfach den ganzen Muff, die alten teuren Systeme komplett ersetzt. Und das ist aus meiner Sicht relativ geräuschlos passiert und hat sich da...
Die Migration hat noch nicht stattgefunden.
Ah, die hat noch nicht stattgefunden? Okay. Und dann ist deswegen...
Es kommen erstmal neue Kunden und danach wird die Migration stattfinden.
Okay, okay. Dann war ich der Neukunde auf der neuen Plattform schon. also das, was sie da haben, ist gut. Gut, da bin ich mal gespannt, wenn du sagst, die Migration hat noch nicht gestartet, wie da die Migration wird. Aber das ist ein Schritt, von dem sich viele andere Großbanken eine große Scheibe von abschneiden können. Und mal gucken, ob sie das dann auch gut exekutiert bekommen.
Dann schauen wir auf die Meldung, die du vorhin schon in meiner Einstiegsfrage angedeutet hast. Die Solaris Bank startet jetzt mit einem radikalen Umbau unter dem neuen Chef, wo ich sage, das haben wir doch schon besprochen, nämlich Steffen Jentsch, vorher bei der FedEx de Giro und jetzt aber CEO der Solaris Bank mit neuem Funding, also nochmal Geld reinbekommen von SBI und jetzt will man KI machen.
Ja, dreistelliger Millionenbetrag wieder reingeflossen. zeigt, dass da immer noch Geld rausfließt. Ich glaube, 20 oder 25% der Mitarbeiter sind jetzt auch wieder gekündigt worden. Und wo ich mir am meisten, habe ich vom Anfang schon gesagt, am Kopf kratze, ist der neue Fokus. Also bislang war ja, ursprünglich war der Fokus auf Fintechs. Dann war der Fokus im Grunde als White Label Bank für im Kartenbereich und im Lending-Bereich. Und jetzt soll es als technischer Dienstleister für andere Banken, andere Institute sein. Also im Grunde eine agilere und schnellere Atruvia und Finanzinformatik. Oder ich verstehe es nicht so 100%. Und man will natürlich KI groß machen.
Nee, durch KI besser und effizienter werden. KI
so,
groß machen
okay.
Macht die Solaris Bank, glaube ich, nicht. Das machen, glaube ich, andere. Aber dieses Kernbankengeschäft, da bin ich wirklich auch gespannt, ob man dort relevant wird. Weil das hat die Atruvia in weiten Teilen, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Bei den kleineren Banken, die kein eigenes Kernbanksystem betreiben wollen, das zu tun. Ob die Solaris Bank dort so gute Bestandteile hat, die möglicherweise einige andere Banken auch nutzen wollen, let's see. Aber das Kartenbusiness ist wahrscheinlich irgendwie eins, worüber wir schon ein paar Mal gesprochen haben, wo kein echter Wachstumscase bei drin ist. Im White Label Kartengeschäft, was sie mit ADAC ja jetzt betreiben, was in der Tat auch geräuschlos ist. Vielleicht ist es irgendwie auch, und wenn man an Steffen Jentsch denkt, der war ja nicht immer bei FedEx DEGIRO, der war früher bei der GAD.
Genau.
Und die GAD ist ja einer der Vorgängerinstitute der Atruvia. Und die GAD war damals das Institut, was damals auch White Label Banking angeboten hat. Also wenn du dich erinnerst, eine Wirecard zum Beispiel lief am Anfang auf einem GAD-System.
Ja.
Eine N26 lief auf einem GAD-System.
Und als er dann bei FedEx war, erinnert euch noch an die BIW Bank, die dann als FedEx White Label Bank auch weiter White Label Service für Fintechs angeboten hat. Auch da war das schon mal da. Beides war da, aber jetzt irgendwie nicht so der große Durchbruch. Und ich frage mich, brauche ich eine Banklizenz, um technische Produkte anderen Banken anzubieten? Das kann ja jede x-beliebige Kein-Bankensoftware auch machen.
Vielleicht, wenn du es auf eine gewisse Art und Weise outsourcest, vielleicht ist es dann nochmal eine andere Ebene. Und das könnte natürlich sein. Dann lass uns über ein anderes Fintech sprechen aus Berlin. Billy. Billy hat eine Bar, also die BaFin lässt ja nicht locker. Jetzt ist Billy dran. Billy kriegt eine Schelte von der BaFin, weil sie bestimmte Risikomanagement-Dinge im Rahmen einer Sonderprüfung nicht so erfüllt haben, wie man es machen sollte.
Ja, der Zug ist halt jetzt plötzlich in Berlin angekommen und da hat man da an die Tür geklopft, war Billy. War eigentlich fast vorhersehbar. Also wir haben ja ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass die BaFin das gleiche Playbook immer wieder macht. Und jetzt hat es halt Billy getroffen.
Und es sind nicht mehr nur Banken jetzt, sondern jetzt sind es wahrscheinlich regulierte Player und jetzt geht man wahrscheinlich Schritt für Schritt in der Kaskade beziehungsweise in der Skalierung nach unten.
Genau.
Also vielleicht kann man sich sogar fast auf die Schulter klopfen, wenn man früh dran ist.
Ja, oder man kann vielleicht mal, jetzt hat man ja mit KI auch Möglichkeiten, den BaFin-Prüfer mal virtuell durchzuspielen mit dem eigenen System und mal gucken, was die KI dann rausspricht. Also im Grunde proaktiv, bevor geklingelt wird, vielleicht schon mal die Probleme lösen.
Die N26, Jochen, über die haben wir gerade schon kurz gesprochen im Rahmen der GAD, also die Alten unter uns verstehen die Kombination. Ordnet die Machtverhältnisse mit einer neuen Gesellschaftsvereinbarung nochmal neu? Also was hat man ja die ganze Zeit schon gemacht? Neuer CEO kommt jetzt, glaube ich, irgendwie in den nächsten Tagen. Der neue Aufsichtsrat ist da. Und ich glaube, es gab immer noch so Sonderrechte, Sonderregeln, die vor allen Dingen auch den Gründern zuteil beziehungsweise noch anhafteten, sage ich mal. Und jetzt hat man halt eine neue Gesellschaftervereinbarung geschlossen. Wurde langsam Zeit, ne?
Total. Also letztendlich, das war ja auch offensichtlich die ganze von dir erläuterte Veränderung im Vorstand, Veränderung im Aufsichtsrat, waren ja quasi die Vorboten davon. Aber am Ende des Tages muss irgendjemand mal eine neue Finanzierungsrunde unterschreiben und ein Shareholder Agreement unterschreiben. Und ich glaube, das war dann ein Muskelspiel, was dann zumindest von den Investoren eindeutig jetzt gewonnen wurde. Und ich glaube, das ist jetzt auch gut für die Company, dass jetzt die Probleme hinter ihnen liegen und jetzt dann auch mit dem neuen CEO und dem neuen Aufsichtsrat da auch executed werden kann.
Absolut. Drücken wir mal die Daumen dem neuen CEO. Wir haben ihn beide, glaube ich, noch nicht kennengelernt. Ne? Kommen ja von der UBS, wenn ich mich recht entsinne. Der ist aus der Schweiz.
Ja. Er ist ein Engländer, glaube ich, aber auch.
Ich glaube auch. War dort, glaube ich, COO oder ist richtig?
CIO.
Ich glaube, ja. CIO. Techie. Dann drücken wir mal die Daumen. Ich glaube jetzt 1. April oder 1. Mai? Ich weiß gar nicht mehr genau.
Ich glaube 1. April.
Und dann wäre es ja morgen der Fall.
Ja.
Übermorgen. Jochen, es gibt eine neue Bundesbankstatistik zu Depots. Und der Markt wächst nicht mehr so stark wie im Vorjahr. Möglicherweise erfahren wir nochmal eine Sonderkonjunktur nächstes Jahr mit dem Altersvorsorge, Depot, Frühstartrente und dergleichen. Aber das Interessante ist, dass Sparkassen und Volksbanken relativ flat sind, aber es gibt wie einen ganz großen Player, der mittlerweile fast die Gerade zerschneidet, der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Erklär mal, was du siehst.
Ja, also erstmal, wir haben die 25er-Zahlen von der Bundesbank, wir haben es noch nicht runtergebrochen auf die einzelnen Anbieter. Also es gibt Teile des Reportings schon, Scalable, DKB, Consors und Co., die haben reportet. Von Comdirect und Trade Republic vor allem, da ist noch nichts. Und Finweis, die Kollegen aus hier in der Nähe von Bonn, zwischen Bonn und Köln, die haben eine schöne Infografik heute bei LinkedIn gepostet, wo man im Grunde so ein sehr dynamisches Hockeystick-Kurvenwachstum von Trade Republic sieht und ein leichtes Ansteigen, vor allem bei den Sparkassen und Genossen. Und letztendlich war Trade Republic 2024 schon bei schätzungsweise etwas mehr als 5 Milliarden Depots. 5 Millionen, Entschuldigung. 5 Millionen. Und die Genos und die Sparkassen sind irgendwie so über 6, 7,5 Millionen. Also von daher, man sieht, der Abstand wird immer kürzer. Und wenn man einfach jetzt mal die Kurve von Trade Republic weiter extrapoliert, weiterführt, dann dauert es vermutlich noch 2 Jahre oder so, also 24, 25, vielleicht 26 oder gar 27, dann sind die gleich auf. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir so viele Initiativen von den Sparkassen und Raiffeisenbanken hören hinsichtlich Wettbewerbsangebote, so Trade Republic.
Ich glaube, was man nicht sieht hier, sind die Assets under Management.
Ja, die sind natürlich besonders, klar.
Verweisen natürlich nochmal ein paar andere dann da drauf. Was liegt in den Depots drin? Aber die pure Anzahl ist schon echt beeindruckend, was da passiert ist. Und das Scalable wächst jetzt auch nicht so stark, wie man das mit der Trade Republic gesehen hat. Ne? Also das ist schon irgendwie krass, mit welcher Dynamik die Kolleginnen und Kollegen von Trade Republic das immer noch hinbekommen, diesen Marktwachstum, gerade auf der Anzahl der Depotseite. Lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt kommt, auch von denen, wann sie die 25er-Zahlen berichten. Dann werden die Kollegen mit Sicherheit auch wieder eine neue Infografik rausbringen. Vielleicht anschließend daran, Jochen, auch das Altersvorsorgedepot wurde jetzt beschlossen, beziehungsweise manche nennen es auch Riester 2.0, wobei ich gerne den Begriff Riester 2.0 verstreichen würde, weil ich glaube, Riester 1.0 war kein Erfolg, jedenfalls für die meisten Menschen nicht so richtig. Und wir bekommen jetzt einfach einen neuen Bestandteil der privaten Altersvorsorge. Dazu gehört ein Altersvorsorgedepot und dazu gehören aber halt auch noch ein paar andere Produkte. Und das Ganze ist letzte Woche durch den Bundestag gegangen. Was sagst du dazu?
Ja, endlich. Also letztendlich die Thematik hat sich endlich aufgelöst, dass wir es endlich haben. Wir hatten ja quasi 1 vor 12, war das fast schon durch. Dann ist die Ampelkoalition ja geplatzt und dann, als dann das SPD-geführte Finanzministerium den Entwurf vom FDP-geführten Finanzministerium genommen hat, sind erstmal etliche Dinge wieder rausgeflogen. Auch die Die Selbstständigen sind rausgeflogen, jetzt sind sie wieder drin. Und eigentlich bis kurz vor Abschluss des parlamentarischen Beschlusses gab es noch Riesendiskussionen, auch sehr öffentlich wirksam, über den Kostendeckel, der unverschämterweise von 1,5% auf 1% reduziert wurde. Und ein großes Gejammer von den klassischen Strukturvertriebsorganisationen stattfand. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt endlich haben. Es ist ein relativ schlankes Produkt, ist vielleicht nicht ganz so schlank, wie ich es eigentlich gehofft hätte. Aber es ist zumindest, geht in die richtige Richtung. Es ist ETF-basiert, hat diesen guten Deckel von maximal 1%. Man kann auch seine Riester-Altersvorsorge rübergeben. Und also von daher ein, finde ich, deutlich besseres strukturiertes Produkt als Riester. Und ein wichtiger Schritt und ich glaube eine Sonderkonjunktur für das, was wir gerade eben gesprochen haben, nämlich die Banken mit ihren Depots.
Man muss natürlich nochmal eins sagen, der Kostendeckel, Jochen, gilt nur für das Altersvorsorgedepot. Ne? Also du hast natürlich auch nochmal andere Produkte, die du bauen kannst,
ja.
Wo es keinen Kostendeckel gibt, wo einfach auch weiterhin teurere Preise als 1% angeboten werden können, wo möglicherweise dann auch nicht nur reine ETFs drin liegen, sondern weil der eine oder andere das gerne möchte, entweder halt aktiv gemanagte Produkte oder halt sogar auch garantierte,
ja.
Also Beitragsgarantien mit ausgesprochen werden. Und dann wirst du wahrscheinlich mit dem Kostendeckel von 1% dann irgendwann nicht mehr auskommen, wenn du halt auch die Garantie aussprechen willst. Diese Produkte wird es weiterhin geben, aber was du halt gerade zu Recht gesagt hast, es gibt auf jeden Fall ein kostengünstiges, einfaches Produkt. Das müssen auch alle anbieten. Und was, glaube ich, komplett neu ist, dass der Staat selber auch ein Produktanbieter wird,
ja.
Und du selber beim Staat das Produkt abschließen kannst. Was nicht passiert ist, dass es obligatorisch wird, dass jeder Deutsche das machen muss. Wäre vielleicht auch noch etwas, was der eine oder andere gut gefunden hätte. Das werden wir halt bei dem Kinderdepot sehen, ne? Also bei dem Vorsorgedepot. Frühsparrente heißt es, glaube ich, wo es wirklich ein obligatorisches Depot für jedes einzelne Kind geben wird, wo der Staat bis zum 18. Lebensjahr einen gewissen Betrag einzahlen wird und was du selber nochmal aufstocken kannst mit einer steuerlichen Förderung nochmal selber dann für dein Kind 18 Jahre lang sehr günstig sparen kannst. Also ich glaube, das sind schon echt für das, was wir vorher hatten, echt große Schritte. Weil parallel ja auch noch die betriebliche Altersvorsorge auch nochmal reformiert wurde. Also da muss man, glaube ich, sagen, hat jetzt gerade diese Regierung mehr getan als viele Regierungen davor in den letzten 15 bis 20 Jahren. Wir werden natürlich jetzt nicht nächstes Jahr sehen, was dabei rauskommt, sondern wir werden halt dann erst in 15, 20 Jahren so richtig sehen, was dabei rauskommt. Aber die Stellschrauben, die jetzt gedreht worden sind, scheinen mir jedenfalls auch nicht ganz die falschen zu sein.
Ja, und ich bin froh, dass es jetzt endlich durch ist, weil es schwebt dann noch immer das Damoklesschwert über unserem Kopf, dass wir irgendwie nochmal eine Marktkorrektur bekommen und dann wieder die üblichen Bedenkenträger rumschreien und sagen, seht, die Aktienmärkte sind doch nicht so sicher, wie ihr alle sagt. Aber insofern haben wir da jetzt endlich mal Ruhe. Wir haben das Gesetz und es können die entsprechenden Dienstleister, Banken, Versicherer etc. sich darauf vorbereiten. Asset Manager sich darauf vorbereiten und die Produkte bauen. Ich habe bei Twitter einen interessanten Tweet gesehen von einem großen deutschen Influencer, der sagte, hey, wenn es geht, mach doch den dreifach oder fünffach gehebelten MSCI World rein, weil es über einen langen Zeitraum geht. Hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht und dachte, das ist eigentlich gar keine so dumme Idee, weil natürlich wird es zwischendrin bumpy, aber wenn man wirklich über einen Zeitraum von etlichen Jahrzehnten schaut und davon ausgeht, dass der Aktienmarkt perspektivisch wächst, ist es vielleicht keine so dumme Idee.
Ich glaube, gehebelte Produkte in einem Altersvorsorgedepot sind zwar vielleicht intellektuell eine spannende Herausforderung, aber wären doch keine ganz schlaue Idee.
Schauen wir mal. Also wenn ich die Möglichkeit bekomme für meine Kinder, werde ich das machen. Für mich ist es, glaube ich, zu spät, aber für die Kinder mit einem sehr langen Zeithorizont ist es gar nicht so verkehrt.
Das ist keine Anlageberatung, sondern alle die Ideen, die ihr hier gehört habt, trefft ihr selber. Wir übernehmen keine Haftung für alles Gesagte und vor allen Dingen das von Jochen gerade Gesagte. Dafür übernimmt keiner von uns eine Haftung. Ich erst recht nicht. Bei Jochen müsst ihr dann nochmal erkundigen. Wir machen weiter, Jochen, bevor du dich um Kopf und Kragen redest. und alle deine Gewinne aus deinem neuen Krypto-Trading-Tool heraus dann irgendwann irgendwelche Leute überweisen musst. Jochen, Google Wallet und PayPal, oder anders gesagt, wir haben schon oft über den War of Wallets gesprochen. Und das, was momentan passiert, ist, glaube ich, auch ein Stück weit eine Ausprägung des War of Wallets, weil PayPal konnte man in der Vergangenheit zum Teil des Google Wallets machen. Das heißt, man konnte an der Kasse NFC starten und konnte sein PayPal-Konto dort hinterlegen oder mit PayPal bezahlen. Das geht jetzt nicht mehr. Erklär uns, warum.
Ja, letztendlich hat PayPal das auch schon vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß gar nicht genau, in den USA schon gemacht. Also letztendlich kann ich nicht mehr PayPal als Karte, Anführungsstrichen, bei Google Wallet nutzen, sondern ich muss die PayPal-App selbst nutzen. Wir haben ja über die NFC-Funktionalität der PayPal-App gesprochen, ein paar Mal schon. Und insofern ist es ein logischer Schritt zu sagen, ich fokussiere mich auf mein eigenes Produkt und ziehe mich aus der Partnerschaft mit Google zurück, weil letztendlich Google ja nur so ein Mittel zum Zweck war, um an den Point of Sale zu kommen. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass PayPal das macht. Wir denken an, es gab mal eine PayPal-Karte mit der Commerzbank, mit der BNP. Das ist dann auch alles wieder eingestellt worden und PayPal hat da seine eigenen Karten rausgegeben. Und so ist im Grunde jetzt gleich in grün, nur halt dann im NFC-Payment.
Also logisch, glaube ich, aus der PayPal-Perspektive. Am Anfang ging es nicht. Jetzt ist NFC geöffnet auf allen Geräten und sowohl auf dem iPhone als auch bei Google. Wenn du jetzt mit PayPal im Handel bezahlen willst, musst du halt die App als Default wahrscheinlich in NFC-Settings setzen, ne?
Ja.
Dann, Jochen, wir haben ein paar Mal schon darüber gesprochen, dass die Volksbanken mittlerweile ja die Girocard-Aktivierung, also ähnliches Thema eigentlich gerade, auch wieder der War of Wallets, melden jetzt die ersten Zahlen. Also sie haben jetzt 500.000 Girocard-Aktivierungen auf dem iPhone erzeugt, hinter sich gebracht, geschafft, was auch immer.
Ja, super. Also das zeigt, und das muss man auch vielleicht mir selbst ein bisschen an die Nase fassen, weil ich bin natürlich dann viel zu sehr Apple-Fanboy. Also ich hätte mir das nicht vorstellen können. Aber man soll halt nicht von sich immer auf alle anderen schließen.
Und auch da vielleicht nochmal ganz kurz für die Menschen, die sich gerade fragen, worüber redet ihr? Auch hier geht es wieder darum, was liegt hinter dem Doppelklick auf der Seite, wenn ich Apple Pay nutzen möchte.
Genau.
Was jetzt hier nicht mehr passiert ist, dass die Apple Wallet aufgeht, sondern es geht die VR Banking App auf, wo ich dann halt meine Girocard als Bezahlmöglichkeit raushole und dann NFC-mäßig aufs Terminal lege. Ne? Also das ist genau der Vorgang, der hier passiert.
Aber wichtig, nur die Girocard. Also es ist nicht so, dass jetzt die Kreditkarten bei Apple Pay rausgegangen sind, sondern nur die Girocard, die nie bei Apple Pay drin war bei den Volksbanken, anders als bei den Sparkassen. Und das macht durchaus Sinn, das an die VR-Bank oder die Banking-App koppeln und offensichtlich die Kunden nutzen es. Also von daher, die Strategie hat funktioniert. Gratulation an die Kollegen.
Also jedenfalls aktivieren sie das.
Ich höre auch von Transaktionen.
Ich würde sagen, es sind drei Schritte, Jochen. Das eine ist, die Girocard zu aktivieren. Das zweite ist, sie zum Default auszuwählen und das dritte sind Zahlungen, wo natürlich der zweite Schritt sehr relevant für sein könnte.
Ja.
Ja, also, aber das kann man natürlich wahrscheinlich auch viel schlechter messen. Also insofern gar kein Vorwurf. Ich will nur, dass wir uns über das Gleiche unterhalten. Aber Aktivierungen sind schon einfach super, dass das so viele Leute machen.
Ja.
Und jetzt müssen wir mal sehen, wie es in die Nutzung geht.
Ja, also was ich höre, keine offiziellen Zahlen und auch nur ein paar Stichpunkte, die mir zugerufen wurden, ist, dass auch die Nutzung sehr gut ist. Kann ich mir aber auch vorstellen, also wenn die Leute ihre Girocard darüber aktivieren, den ganzen Weg gehen, dann werden sie die auch nutzen. Also das ist, da ist die Girocard natürlich auch, hat eine viel zu hohe Affinität bei den Kunden.
Lass uns aber weiterhin über Karten sprechen, diesmal aber über den Wettbewerb der Girocard oder einen Wettbewerb der Girocard oder einen Frenemy der Girocard, weil manchmal co-batcht man ja auch mit Visa. Visa steigert die Zahl seiner Debitkarten und auch seiner Terminals in Deutschland deutlich, wobei man, glaube ich, sagen muss, dass Visa, klar, Karten rausgibt, aber keine eigenen Terminals rausgibt, sondern nur die Zertifizierung bzw. die Freigabe für bestimmte Terminals macht, wo die Visa-Karte dann genutzt werden kann, ne?
Ja, sie geben auch keine Karten selbst aus, sondern auch das machen die
Banken. Hast du auch recht. Also eigentlich machen sie gar nichts.
Sie machen gar nichts, genau. Aber sie haben 21 Millionen Debitkarten jetzt im deutschen Markt und das ist aus meiner Sicht ein Riesenerfolg. Also die Direktbanken, Neobanken, die das natürlich sehr stark pushen, scheinen da sehr erfolgreich zu sein. Und ich bin mal gespannt auf die EHI-Zahlen, weil letztes Jahr in dem Volumen-Payment-Mix des deutschen Einzelhandels lagen die Mastercard-Visa-Debitkarten schon gleich auf mit Mastercard-Visa-Credit. Ein bisschen drunter, aber mehr oder weniger gleich, von de facto null kommend. Und das Wachstum geht weiter. Also von daher, ich erwarte, dass es dieses Jahr Mastercard Visa Credit überholt hat. Und wenn wir uns auch die Girocard-Volumenzahlen anschauen für 2025, die schon draußen sind, war das ja kein Wachstum mehr. Sie haben ja nicht mal die Inflationsrate geschafft. Also wir sehen da einen Verdrängungswettbewerb von Girocard zu anderen Debitkarten. Und hier ist neben Mastercard einer der Gewinner. Und was nicht
bei gerade, jetzt hat er gerade die ganze Zeit irgendwie in der letzten Meldung noch als Fanboy sich irgendwie fast outen wollen, der Girocard. Und jetzt macht er sie wieder nieder. Jochen.
Ich gucke einfach nur drauf. Es gibt natürlich eine starke Affinität von Kunden für ihre Girocard. Aber, und das ist das, was ich ja seit 100 Jahren sage und was in den zwei großen Verbänden in Berlin irgendwie immer noch nicht wahrgenommen wird, die Affinität ist nicht für das Produkt Girocard, sondern die Affinität ist zur Bankkarte, die ans Konto geht. Und wenn eine Bank sagt, ob du deine Girocard nutzt oder nicht, ist egal, hier ist deine Bankkarte, deine Debitkarte, die gegen das Konto geht, dann wird die offensichtlich nicht nur stark vertrieben von den Banken, sondern auch genutzt. Und deswegen, ich bin weiterhin ein Freund von der Girocard, aber die Girocard ist natürlich auch lange nicht weiterentwickelt worden und das ist das Ergebnis davon, dass dann die internationalen Schemes mit ihren viel besseren Produkten jetzt offensichtlich zumindest bei der Zielgruppe von Neobanken und Direktbanken viel erfolgreicher sind.
Ja, dann Jochen, wir haben gerade schon über die DKB gesprochen.
Nein, wir haben noch ein anderes Thema. Noch viel schlimmer, die Terminals. Die Visa hat in dem gleichen Kontext Terminalzahlen rausgebracht. Es gibt jetzt 1,9 Millionen Visa-Terminals. Und wir haben im letzten Podcast oder im letzten Jahr in diesem Podcast darüber gesprochen, dass ja plötzlich Visa und Mastercard mit den Visa Mastercard-Only-Terminals an den Girocard-Terminals vorbeigezogen sind, wo es immer genau umgekehrt war. Es gab mehr Girocard-Terminals und mit dem Mastercard Visa Debit bin ich nicht weitergekommen. Das hat sich jetzt umgedreht. Und jetzt haben wir auch im letzten Podcast haben wir gesprochen, dass dann sich die Kollegen aus den Bankenverbänden in Berlin auf die Schulter geklopft haben, dass jetzt auch SumUp zertifiziert ist für Girocard. Das sieht man in den Zahlen nicht, weil die Schere geht weiter auseinander. 350.000 zusätzliche Terminals von Visa zertifiziert, wo kein Girocard draufläuft. Das ist beeindruckend. Nee, stopp. 350.000 zusätzliche Terminals und das Gap zwischen Visa Mastercard Only und Girocard Terminal ist 500.000, 1,3 Millionen Girocard Terminals. Und das ist, dass die Schere weiter auseinander geht, das ist, habe ich jetzt nicht gedacht, dass es so stark wurde. Ich hätte eigentlich gedacht, die Schere schließt sich.
Wann zählt denn mein iPhone mit als Terminal? Weil ich kann mittlerweile auch Zahlungen auf meinem iPhone einfach entgegennehmen.
Das ist eine sehr gute Frage, ob mein aktiviertes iPhone bei SumUp auch da in der Statistik schon drin ist oder nicht.
Bei mir ist es Stripe, wo ich das Ganze tun kann. Und okay. Ich war beeindruckt, wie schnell ich plötzlich Kartenzahlungen entgegennehmen konnte.
Ja, das ist sehr beeindruckend, ja.
Also die zählen scheinbar noch nicht hier rein.
Ich weiß nicht.
Nein, dann hätten wir ja Milliarden wahrscheinlich. Millionen mindestens, noch mehr Millionen. Jetzt darf ich endlich meine Brücke bauen, die ich gerade schon bauen wollte. Als ich gerade sagte, wir haben schon über die DKB gesprochen und über ihre Ambitionen. Wir haben schon über das Altersvorsorgedepot gesprochen. Und da rein passt absolut die nächste Meldung, dass nämlich die Kolleginnen und Kollegen von UpWest nochmal 125 Millionen Dollar eingesammelt haben. Ich muss uns, lieber Jochen, immer noch auf die Schulter klopfen, dass wir den Kollegen im Jahr 2022, würde ich sagen, oder 2023 das Fintech des Jahres verliehen haben und auch das Fintech mit der besten Bankenkooperation damals schon vergeben haben. Wir hatten einen guten Riecher.
Ja, und die machen einen guten Job. Muss man sagen, ja. 125 Millionen aber neu eingesammelt. Sind, glaube ich, knapp nicht ein Unicorn geworden.
Ist, glaube ich, egal.
Ja, das ist vollkommen egal, klar. Vor allem, nur weil ich mal ein Unicorn war, das habe ich bei der Solaris-Bank gesehen, heißt nicht, dass ich dann bleibe.
Ja, und unfassbar, was für ein langer Weg. Ne? Also wenn ich mir überlege, wann Martin angefangen hat damit, dann haben sie zwischendurch nur Krypto gemacht. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, okay, Krypto ist zwar spannend, aber keiner ihrer Kunden bringt da wirklich was drauf, sondern die meisten der Kunden, die auch Krypto haben wollten, fragten eher nach der Infrastruktur, die sie da aufgebaut haben für ihre bestehenden alten Depots und Funds und andere Assets. Und das, was sie da auch an Investoren hinter haben, dann sind ja jetzt nicht irgendwelche komischen Krauter, sondern es ist Sapphire, Tencent, Bessemer und BlackRock.
Ja.
Chapeau. Also
es Who is Who, würde ich mal sagen.
Absolut. Also ich kann nicht öfter den Hut ziehen. Und wer nochmal Bock hat, einen Podcast zu hören mit Martin, auch den hat man mal im Podcast, wo wir mit ihm darüber gesprochen haben. Ich würde sagen, es ist ein Evergreen, der Podcast, weil wir nämlich darüber gesprochen haben, was UpWest tut und wie sie Geld verdienen.
Ja. Hört mal.
Dann Jochen, die letzte Meldung, heute nochmal aus der Payment-Welt, nämlich ein Führungswechsel bei Computop. Nicht überraschend irgendwie und dann doch irgendwie überraschend, weil er auch so vermeintlich leise erfolgt ist. Stefan Kück, der nach dem Abgang von Ralf Glades, dem Gründer, zwischendurch jetzt CEO war, ist jetzt auch weg.
Ja, das hat mich aber auch überrascht, dass das so schnell ging. Jetzt ist natürlich keine Klarheit, wie Computop in der Concardis und Nexi-Gruppe da aufgeht. Das kann natürlich sein, dass das komplett geschluckt wird und integriert wird.
Aber der
wird.
Neue CEO war vorher auch bei Computop. Also das ist jetzt nicht so jemand,
okay.
Der war jetzt auch schon bei Computop.
Okay, okay. Und aber
24 von Nexi gekommen.
Nexi gekommen, also, genau.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Also ich finde diesen Schlag für Computop, weil Stefan Kück, wir erinnern uns an die alten, ganz frühen Paxen, wo er immer da war, ist auch ein Payment-Urgestein, sehr erfahren, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit Computop.
Ich auch. Bin gespannt, wie lange man diesen Namen noch hört oder wann dieser Name auch verschwindet. Computer stand halt lange Zeit für etwas in, nicht nur Deutschland, sondern ich würde sagen in Europa. Die haben auch ein bisschen Asien gemacht, aber nicht so viel. Vor allen Dingen Deutschland und Europa. Mal gucken, wie lange der Name wirklich noch da ist. Jochen, das war's. 45 Minuten März. Ich glaube, eine ganze Menge durchgesprochen. Hast du noch deinen Claude gefragt, ob wir irgendwas vergessen haben?
Ja, ich habe ihn gefragt, er hat mir irgendwas zur Check24-Bank gesagt und ich so, hä? Das war ganz komisch und dann stellte sich raus, es war im November.
Also glaubt deiner KI nicht. Auch
nee, nicht glaubt eurer KI nie was.
Jochen, es war eine Freude. Vielen Dank. Tschüss.
Mach's gut, danke dir. Tschüss.